SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Gregor Papsch am Mikrofon. Schönen Sonntagnachmittag.
She was that kind of lady. In times were hard, times were hard.
She come curling around you like a finger.
And she'll leave you crying in the night. She will leave you crying in the night.
Das hier ist Musik von Andrew Bird und Madison Cunningham. Buckingham Nix heißt das Album, ursprünglich aus dem Jahr 1973, jetzt ganz neu gecovert. Lindsay Buckingham und Stevie Nicks hatten es damals noch vor ihrer Zeit bei der Band Fleetwood Mac als Duo aufgenommen. Und jetzt haben Andrew Bird und Madison Cunningham alle Songs neu interpretiert. Im Regal vom Lesenswert-Magazin stehen heute neue Sachbücher, die in schwierigen Zeiten vielleicht etwas Orientierung geben. Zum Beispiel fragen sich ja viele gerade, was wird aus den USA, wenn ab Januar Donald Trump erneut Präsident wird? Macht er America great again oder steht dieser Mann exemplarisch für den Niedergang des Westens? Ein neues Buch geht jetzt noch weiter und fragt, gibt es womöglich Parallelen zwischen dem Ende des Römischen Reichs und der Trump-verliebten Gegenwart? Wir beschäftigen uns außerdem mit einem Krieg, der genau 500 Jahre zurückliegt. Dem sogenannten Bauernkrieg ging es um Fragen, die auch heute brisant sind, sagt die australische Historikerin Lyndall Roper. Zum Beispiel, wie schützt man die Ressourcen der Erde zum Nutzen aller? Darüber spreche ich gleich mit ihr. Und über Tiere reden wir auch, über Spinnen nämlich. Bei denen kommt unsere Tierliebe ganz schnell an Grenzen, aber jetzt hat der Autor Jan Monhaupt eine Hommage an dieses wunderbare Tier geschrieben. Und wenn Sie wissen wollen, ob es stimmt, dass jeder Mensch im Verlauf seines Lebens 200 Spinnen nachts im Schlaf verschluckt, dann bleiben Sie dran. Diese und mehr Bücher und Themen in der nächsten Stunde. SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin am Sonntagnachmittag. Donald Trump ist zurück. Im Januar wird er zum zweiten Mal US-Präsident. Und die bange Frage, die sich viele stellen, was bedeutet das für die Zukunft Amerikas und für die des Westens insgesamt? Geht die Ära der westlichen globalen Dominanz zu Ende? Auch die beiden Briten Peter Heather und John Rapley treibt diese Frage um. Der eine Althistoriker, der andere Wirtschaftswissenschaftler. Und gemeinsam haben sie jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel »Stürzende Imperien, Rom, Amerika und die Zukunft des Westens«. Knapp 300 Seiten, auf denen die Autoren weit ausholen, Entwicklungslinien in anderthalb Jahrtausenden skizzieren, um dann tatsächlich ein Angebot für die Zukunft des Westens zu unterbreiten. SWR Kultur Literaturchef Frank Hertweg hat sich auf die Thesen des Buchs eingelassen.
Wir spiegeln uns in Rom und es ist gerade der Untergang des Reichs, der immer wieder zur Folie unserer eigenen Gegenwart herangezogen wird. So auch in »Stürzende Imperien« von Peter Heather und John Rapley. Peter Heather ist Althistoriker und unterrichtet am King's College in London. John Rapley ist Ökonom in Cambridge und Fachmann für das Gebiet Globalisierung und Ungleichheit. Beide lehnen die schon klassische Erzählung ab, die es längst ins Arsenal der rechtspopulistischen Agenda gebracht hat, dass Rom an seiner eigenen Dekadenz und an einer Barbareninvasion gescheitert sei. Nein, sie bestehen darauf, dass das antike Rom sich nach der Krise des 3. Jahrhunderts wieder berappelt hat und durch die Reichsteilung, die Tetrarchie, eine Verwaltungsreform und eine modifizierte Besteuerung um 400 nach unserer Zeit sogar auf dem besten Weg in eine goldene Zukunft gewesen sei. Aber warum dann trotzdem der nicht zu bestreitende Kollaps wenige Jahrzehnte später? Die beiden Autoren entwickeln so etwas wie einen Lebenszyklus eines Imperiums, das sie geopolitisch aufteilen in das eigentliche Machtzentrum, dann die Provinzen noch innerhalb des Reichs und die Peripherie außerhalb der Grenzen. Was sie beobachten, ist eine zunehmende Bedeutungsumkehrung von Zentrum, Provinz und Peripherie. Die Waren- und Menschenströme in die Randgebiete stärken diese Bereiche wirtschaftlich so, dass aus der abhängigen Provinz bedeutende Städte wie Trier oder York in England werden, wogegen die ökonomischen Daten von Kernitalien nach unten zeigen. Und während die ersten Schlachten mit denen, wie die Römer sie nennen, Barbaren schon mal verloren gehen können, siehe die Varusschlacht im Jahr 9 unserer Zeit, weil die germanischen Bündnisse einfach nach den Siegen wieder zerfallen, sehen sich die Römer 300 Jahre später ganz anderen Gegnern gegenüber. In der Peripherie haben sich feste, stark militarisierte politische Strukturen gebildet. Es gibt Könige, gut ausgebildete Heere, die von ihren römischen Feinden gelernt, ja sogar als sogenannte Föderati für den römischen Kaiser gekämpft haben. Ein ganz spezieller Wissenstransfer, der das Zentrum schwächt und die Ränder stärkt. Diese stabilen Verbände tragen die Namen, die ihnen die frühere Geschichtswissenschaft gegeben hat. Westgoten, Ostgoten, Vandalen, Alanen, obwohl man sie heute nicht mehr als Völker bezeichnen würde. Aber der entscheidende Schock ist das Auftauchen der Hunnen, die wohl aus klimatischen Gründen gen Westen stoßen und die Peripheriebewohner hinein ins Reich treiben. Nun befehlen die fremden Herrscher gleichsam Enklaven im Römischen Reich mit dem Effekt, dass lokale Großgrundbesitzer sich ihnen zuwenden und lieber vor Ort die Steuern zahlen als einem fernen Zentrum. Eine Finanzkrise im Kernbereich ist unumgänglich. Heather und Rapley deuten nun auch die Geschichte des Westens nach diesem Schema, was manchmal nur mit einem etwas groben Keil gelingen kann, schon weil es den Westen als politische Einheit nicht gibt. Die großen Player der Neuzeit entstehen jeweils an den Rändern eines Reichs. Die Niederlande folgen Spanien und Portugal, dann entsteht das britische Empire mit dem Ableger USA, der nach dem Ersten Weltkrieg die globale Macht innehat, wenn man den Russland etwas aus den Augen verliert. Und heute sind die einstigen Kolonien bzw. Peripherien wie Indien, Südkorea, Brasilien nach Heather und Rapley die neuen Boomstaaten, was die wirtschaftlichen Daten nicht immer hergeben, während der alte Westen unter geringen Wachstumsraten, enormem Schuldenstand und demografischer Unwucht stöhnt. Und China? China hat es zum zweiten Hegemon gebracht, zur anderen Großmacht wie zu Roms Zeiten das Sassanidenreich in Persien. Aber während damals die entscheidende Währung das knappe Land war, heißt sie heute Geld, das scheinbar unbegrenzt zur Verfügung steht. Darum ist die kritische Frage, wer sind die Hunnen von heute? Wer zerstört die fragile Balance? War es Corona oder sind es doch die sich auftürmenden Schulden, weil nur mit sehr viel Geld die gesellschaftlichen Konflikte noch zu übertünchen sind? Ganz klar wird das nicht. Politisch sind Heather und Rapley wackere geistige Sozialdemokraten. Sie glauben zwar nicht mehr an ein Make the Westen Great Again, aber sehr wohl daran, dass eine kluge Außenpolitik es ermöglicht, zwei Hegemonialmächte zum gewinnbringenden und fairen Ausgleich zu bringen, nämlich China und die USA, und eine clevere Innenpolitik mit einer stärkeren Besteuerung der Vermögen, nicht der Einkommen, dem Staat die Gelder zur Verfügung stellt, um einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Das liegt zweifelsohne nicht im Zeitgeist. Der erinnert eher an die Verzwergung des Oströmischen Reichs, das sich zusehends mit dem persischen Imperium kriegerisch verkeilt hatte, wodurch es einen lachenden Dritten gab, die unter der Fahne des Islam neu vereinigte arabische Welt, der die beiden erschöpften Streithammel nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Wenigstens ist im Augenblick ein lachender Dritter nicht in Sicht.
Stürzende Imperien, Rom, Amerika und die Zukunft des Westens. Das Buch von Peter Heather und John Rapley ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. SWR Kulturliteraturchef Frank Hertweg hat es gelesen. 288 Seiten, kosten 25 Euro. Tell me I'm wrong, I can't believe you. We tried a thousand times before. Rained on our reasons, kept us believing. Always have to lose. Die australische Historikerin Lyndall Roper hat Bücher über den Hexenwahn in Deutschland geschrieben, über das Verhältnis von Körper und Psyche in der frühen Neuzeit und zuletzt eine vielgelobte Biografie über den Menschen Martin Luther. Auch ihr neues Buch spielt in den Jahren nach 1500. Es schildert die dramatischen Ereignisse des Bauernkriegs, ein Krieg mit einer immensen Zahl an Toten, wie es sie seit der großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts nicht mehr gegeben hat. Jetzt jährt sich dieser Krieg zum 500. Mal und in der Flut an Neuerscheinungen hat Lyndall Roper das vielleicht originellste Buch zum Thema geschrieben, weil sie den Aufruhr, wie er damals hieß, ein Stück weit auch aus der Perspektive der Bauern nacherzählen möchte. Für die Freiheit, der Bauernkrieg 1525 ist der Titel. Und darüber will ich mit Lyndall Roper sprechen, die in Großbritannien lehrt, an der University of Oxford. Hallo Lyndall, grüße Sie nach Oxford.
Hallo Gregor.
Würden Sie da gleich zustimmen? Sie haben dieses Buch mit einer großen Empathie für die Bäuerinnen und Bauern damals geschrieben. Woher kommt diese Empathie?
Der Bauernkrieg, der hat mich immer fasziniert. Ich fand das einfach unglaublich, wie viele Menschen um das Leben gekommen sind. Und auch als Studentin in Australien habe ich davon gehört. Und ich wollte wissen, wie so etwas zustande kommen kann und wie es sich anfühlt, in so einer Bewegung zu sein, an so einem Aufstand teilzunehmen. Also ich wollte wissen, wie ist die Erfahrung, Teil einer solchen Bewegung zu sein? Wie war das?
Ich habe ja erst mal gestaunt, als ich Ihr Buch las, denn gleich am Anfang erzählen Sie, wie Sie recherchiert haben. Sie sind nämlich die Schauplätze des Bauernkriegs, einige wichtige Schauplätze, mit dem Fahrrad abgefahren, viele hundert Kilometer insgesamt, hauptsächlich in Süddeutschland. Wo sind Sie langgeradelt?
Ich habe in Straßburg angefangen und wir sind dann bis Konstanz geradelt, also durch Elsass durch. Und dann den Rhein hinunter. Mhm. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Dann habe ich erst viel verstehen können.
Ja, also, ja, jetzt recherchieren Historikerinnen und Historiker eben normalerweise nicht auf Fahrradsätteln. Und wenn man das schon macht, so wie Sie, da kriegt man vielleicht eine ganz andere Perspektive auf den Krieg vor 500 Jahren. Ist der denn heute eigentlich noch auffindbar, erlebbar und an welchen Orten?
Ich denke schon. Angefangen habe ich in Mühlhausen. Da bin ich von Mühlhausen nach Frankenhausen geradelt.
In Thüringen.
Also das ist die, ja, in Thüringen. Und das ist die Strecke, die von Thomas Müntzer und seinen Anhängern ganz am Schluss bis zum Schlachtfeld. Das ist die Strecke, wo sie gegangen sind, wo sie marschiert sind. Und diese Strecke wollte ich irgendwie nachspüren, also wie das war. Und wenn man ganz unten in Frankenhausen ankommt und dann diesen Berg rauf muss, dann versteht man ein bisschen, was es bedeutet hat und was dieser Platz an sich hat. Das ist ein Schlachtfeld, das kann man heute noch irgendwie nachempfinden, obwohl eigentlich der Berg gesprengt wurde, damit das Panoramamuseum aufgestellt werden konnte. Aber man kann es heute noch nachspüren. Man sieht sehr, sehr weit und dann versteht man, warum es so bedeutend war, als man einen Regenbogen am Himmel gesehen hat. Dann dachte man natürlich, dass man auf Gottes Seite war und für Gott kämpft.
Ich muss vielleicht noch kurz ergänzen, weil Sie es eben angesprochen haben, Frankenhausen, also heute Bad Frankenhausen in Thüringen, da ist eben dieses monumentale Panoramabild des Bauernkriegs vom DDR-Künstler Werner Tübke zu sehen in einem eigenen Museum, ich glaube in den 70er Jahren in Auftrag gegeben. Das ist wahrscheinlich in Deutschland das mit Abstand eindrucksvollste Relikt sozusagen, das an den Bauernkrieg erinnert. Lyndall, das gängige Bild von den Ereignissen vor 500 Jahren ist ja, dass sich die Bauern gegen extreme wirtschaftliche Not, gegen die Ausbeutung durch ihre Grundherren gewehrt haben. Aber dann kam mit der Reformation noch eine andere, eine religiöse Dimension dazu. Und aus dem anfänglichen Protest wurde dann ein blutiger Krieg. Das heißt, den einen Auslöser für den Bauernkrieg, den gab es gar nicht, oder? Da kamen ganz verschiedene Gründe und Anlässe zusammen.
Es kam Verschiedenes zusammen, das stimmt. Aber ich möchte betonen, dass es eine religiöse Bewegung war. und nicht, dass man irgendwie ökonomische Forderungen in religiösen Rhetorik irgendwie zum Ausdruck gebracht hatte. Ich möchte betonen, dass es an und für sich eine utopistische religiöse Bewegung gewesen war. Und ich finde, das ist ein bisschen irgendwie verloren gegangen in den Interpretationen, die wir bisher gehabt haben. Mhm. Ich wollte eigentlich weg von einer marxistischen Interpretation sowie auch von einer rechtshistorischen Interpretation, sondern ich wollte herausfinden, wie es für die Bauern gewesen ist, was ihre Träume gewesen waren und was sie motiviert haben, ihr Leben ins Spiel zu setzen.
Okay, dann frage ich mal ganz direkt, welchen Anteil an der letztendlichen Eskalation hin zum Krieg haben denn Theologen wie Martin Luther oder Thomas Müntzer gehabt? Also 1520, also 4, 5 Jahre vor Ausbruch des Kriegs, schreibt ja Martin Luther in seiner berühmten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, Zitat, ein Christenmensch ist freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Wie explosiv im wahrsten Sinne war denn dieser Satz?
Das war sehr explosiv. Er hat ausdrücklich dieses Wort Freiheit benutzt. Das war ein sehr gefährliches Wort. Und seine Gegner haben ihm sofort gesagt, wenn du dieses Wort benutzt, dann wird es eine Revolution geben. Und sie hatten recht. Und natürlich, viele von Luthers Ideen und von der Frühreformation sind sehr wichtig für die Bauern gewesen. Aber ich finde, es kommt zu kurz, wenn wir das Ganze als Kampf zwischen Müntzer und Luther auffassen. Damit verlieren wir aus unserem Blick die vielen Prediger, die an dem Bauernkrieg teilgenommen haben. Wir wissen von über 200 und es gibt bestimmt mehr, die irgendwie involviert waren. Also sie hatten keine Zeit, das alles schriftlich zu fassen oder zu schreiben. Aber man sieht, wie schnell die Ideen sich entwickelt haben und wie aus Freiheit eine ganze Vorstellung von der Welt und von einer anderen Welt geworden ist. Mhm.
Dann wundert ja eigentlich fast so ein bisschen, dass wir ja oft die Vorstellung haben, die Bauern, das waren eher so schlichte Gemüter, großenteils Analphabeten, Bauernhaufen eben, und die haben die Tragweite der Ereignisse damals gar nicht ermessen können. Aber dann, mitten im Krieg verfassen die Bauern die sogenannten 12 Artikel, eine Schrift, die kennt heute kaum jemand, da formulieren sie Forderungen nach einem besseren Leben und da heißt es dann, Zitat, wir haben beschlossen, dass wir frei sein wollen. Lindl, was genau meinte denn dieses Freisein?
Eine sehr gute Frage. Also in erster Linie bedeutet das, nicht mehr leibeigen zu sein. Das heißt, nicht mehr von einem Herren besessen zu sein.
Also das klingt ja ganz weltlich. Das klingt ja ganz weltlich zunächst mal, ne?
Ja, aber wenn man bedenkt, dass sehr viele von diesen Herren eigentlich Kleriker waren, dann sieht man, wie also die Sprengkraft von dieser Idee. Und wenn man das zusammenbringt mit dieser Forderung nach der Kommunion in beiden Gestalten, also mit Brot und Wein, dann ist es ist genau mit seinem Blut, womit Christus uns unsere Freiheit erkauft hat. Also wenn einem der Wein vorenthalten wird, also das, womit Christus unsere Freiheit erkauft hat, dann kann man schon das Gefühl haben, dass die Kleriker für etwas schuld sind und dass man die Freiheit unbedingt zurückhaben will, dass man von Natur aus frei ist und frei sein will, wie sie es ausdrücken, frei sein möchte.
Dann waren das wirklich revolutionäre Gedanken. Das war mehr als der Protest gegen materielle Ungerechtigkeiten oder gesellschaftliche Abhängigkeiten. Es ging um den Freiheitsbegriff ganz allgemein.
Ja, und von der Vorstellung von der Schöpfung und die Rechte, die alle auf der Schöpfung haben sollen.
Mir ist ein erstaunlicher Satz in Ihrem Buch hängen geblieben. Den lese ich mal vor. Wir sollten uns mit dem Bauernkrieg heute beschäftigen, weil wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie jenen, die sich den Bauern damals stellten. Wie schützt man die Ressourcen der Erde zum Nutzen aller? Die Bauern hatten eine Vorstellung davon, wie Umwelt und Beziehungen zwischen Menschen neu gestaltet werden können. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Das klingt ja ungeheuer modern. Welche Vorstellung war das denn? Wie kann man die zusammenfassen?
Ihre Vorstellung war, dass wir nach Brüderlichkeit leben sollten. Also, dass wir aufeinander Acht nehmen sollen, dass wir fair miteinander umgehen sollen und dass Ressourcen auch gerecht geteilt werden sollen. Also die Frage, mit der Sie konfrontiert waren, man sieht, diese Fragen, die sind heute noch offen und werden also nach der industriellen Revolution, können wir sie auch anders verstehen, denke ich. Denn unsere Vorstellung von Freiheit ist auf Individuen konzipiert. Ihre Vorstellung von Freiheit ist auf Gemeinden und Gruppen fokussiert. Also sie denken nicht nach Individuen. Es ist eine andere Vorstellung von Freiheit als gruppenbezogen. Und ich denke, natürlich hat Brüderlichkeit auch eine Kehrseite. Die Bauern waren sehr gewalttätig. Sie haben Klöster in Brand gesetzt, die haben Bibliotheken vernichtet, sie haben Menschen bedroht, sie haben einige getötet, viel mehr von ihnen wurden geschlachtet. Das Ganze war auch von Hass gefeuert, das muss man zugeben. Brüderlichkeit kann auch eine negative Seite haben.
Stichwort Gewalt, Lindl, dieser Krieg begann ja im deutschen Südwesten. Er hat sich dann über Schwaben bis Thüringen ausgebreitet, hinüber ins Elsass und auch nach Österreich und in die Schweiz. Ein Krieg, über den es heißt, er sei, wie Sie eben sagten, besonders hässlich gewesen, besonders brutal geführt worden. Warum war das so?
Es war brutal, weil die Herren echt bedroht waren. Und um ihre Herrschaft zu bewahren, mussten sie hart zuschlagen. Und das haben sie auch gemacht. Und dieses Ereignis ist ein Trauma gewesen. Und irgendwie haben wir das vergessen, dass mittendrin in der Reformation ein traumatisches Ereignis stattgefunden hat, wo Hunderte, Tausende von Menschen um das Leben gekommen sind. Wir wissen nicht, wie viele, aber zwischen 70 und 100.000 Menschen mindestens sind um das Leben gekommen. Das hat ein Trauma hinterlassen und damit muss man auch die Reformation anders verstehen.
Die Bauern sind mit ihren Forderungen ja gescheitert. Auf dem Schlachtfeld hatten sie gegen die Fürstenheere keine Chance. Trotzdem hat die DDR ihn später als Arbeiterrevolution gefeiert. Davon zeugt heute noch das monumentale Panoramabild von Werner Tübke im thüringischen Bad Frankenhausen. Davon hatten wir es ja vorhin. In der Bundesrepublik ist der Bauernkrieg dagegen viel weniger rezipiert worden. Kann man sagen, da ist es diesem Krieg ergangen wie später der Revolution von 1848, 49. Er wurde vergessen, weil er die Freiheitsbewegung in Deutschland eher zurückgeworfen hat?
Ich würde nicht sagen, dass die Revolution vergessen gegangen ist, denn überall sehe ich Denkmäler, die von lokalen Gruppen aufgesetzt werden. Und ich finde das einfach spannend. Also es gibt Sachen wie zum Beispiel in Böckingen, da gibt es eine tolle Skulptur von Dieter Klump. Und das steht heute noch. Das ist eine Statue von der schwarzen Hoffmännin, also von eben von dieser Frau, wo wir wissen, dass sie tatkräftig am Bauernkrieg teilgenommen hat. Und die Statue ist noch da. Also ich würde nicht meinen, dass der Bauernkrieg im Südwesten vergessen ist. Ganz im Gegenteil.
Okay, hoffen wir trotzdem, dass das anstehende Jubiläum dabei hilft, den Bauernkrieg neu zu entdecken, vielleicht auch selbst zu erkunden, mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Für die Freiheit, der Bauernkrieg 1525, heißt das neue Buch von Lindl Roper. Gerade ist es im S. Fischer Verlag erschienen, zum Preis von 36 Euro. Lindl, ich danke sehr für dieses Gespräch und alles Gute nach Oxford.
Vielen Dank. Tschüss.
Hier ist SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin am Sonntagnachmittag mit Gregor Papsch am Mikrofon. Der Historiker Jörg Babarowski gehört zu den wenigen Wissenschaftlern, die schon eingestanden haben, sich mit früheren Einschätzungen geirrt zu haben. Vor einigen Jahren hat er deshalb seine eigene Stalin-Biografie korrigiert. Jetzt geht Babarowski in seinem neuen Buch weiter zurück in die russische Geschichte und erzählt von der Gewaltherrschaft der Zaren. Der sterbliche Gott, Macht und Herrschaft im Zarenreich ist der Titel. Ein Reich, in dem, so Babarowski, einiges schief lief, mit dramatischen Folgen bis heute. Ob der Zarenverehrer Wladimir Putin das gerne hört? Michael Kuhlmann hat das mehr als 1000 Seiten starke Buch gelesen.
Zu Beginn sollte man einem Missverständnis vorbeugen. Macht und Herrschaft im Zarenreich. Dahinter könnte sich womöglich eine zähe Strukturgeschichte verbergen. Zum Glück aber ist dieses dicke Buch alles andere als das. Jörg Babarowski hat eine bewundernswert kenntnisreiche und dennoch gut lesbare, stellenweise sogar fesselnde Geschichte der Zarenherrschaft geschrieben. Sie beginnt um 1700 herum, mit jenem Zaren, der in Russland ein neues Zeitalter einleitete, mit Peter dem Großen. Peter wollte den Fortschritt Europas nach Russland bringen. Aber Jörg Babarowski sieht einen ähnlichen Mangel wie unter Peters Vorgängern. Denn unter Peter und seinen Nachfolgern litt das Riesenreich, anders als etwa Frankreich, England oder Preußen, unter einem fatalen Strukturproblem.
In Russland gab es keinen mächtigen, regional verwurzelten Adel mit Grundbesitz, dessen Wert schwer gewogen hätte. Die Adligen waren Knechte des Zaren und zugleich Herren der Bauern. Auf diesem Fundament ruhte das System der Selbstherrschaft.
Mit Gewalt auf allen Ebenen, bis hinunter ins kleinste Dorf auf Kamtschatka. Nur so ließ sich das größte Land der Erde zusammenhalten. Dabei kann Babarowski zeigen, wie sich im 19. Jahrhundert durchaus freiheitliche Ideen ausbreiteten. Aber solche Ideen der Freiheit, der Menschenwürde und der Aufklärung schlugen keine Wurzel und sie kamen für das Riesenreich viel zu spät. Babarowski konstatiert:
Die Vorstellung, der Mensch sei ein autonomes Wesen, verbreitete sich in Russland erst zu einer Zeit, als sich der autoritäre Staat im Leben der Untertanen bereits fest verwurzelt hatte. In Russland waren Freiheit und Individualität mit der Vorstellung verbunden, eine Person könne nur sein, wer sich dem Staat und seinen Formen widersetzte.
Also eine anarchische Totalobstruktion, ähnlich wie sie heute mitunter in sogenannten sozialen Netzwerken en vogue ist. Unter diesen Umständen konnte man für sinnvolle Oppositionsarbeit kaum Anhänger finden. So hielt Kirchenminister Konstantin Pobedonoschew den Liberalen sein pessimistisches Menschenbild entgegen.
Pobedonoschew glaubte nicht an die erzieherische Kraft vernünftiger Argumente. Schwach, selbstsüchtig, dumm, gegenüber jeder Vernunft immun seien die meisten Menschen. Demokratie und Rechtsstaat seien in den Ländern des Westens Schöpfungen einer gebildeten, selbstdisziplinierten Elite, die sich auf eine lange Tradition des Individualismus berufen könne. Worauf aber könnten die liberalen Petersburger Eliten schon verweisen?
So gab es in Russland lange Zeit weder Parteien noch Gewerkschaften. Keine Organisation, die sich als oppositionelle Kraft tatsächlich auf nennenswerte Teile der Bevölkerung hätte stützen können. Auf der anderen Seite stand eine immer schwächere Monarchie. Zar Nikolaus II. War nur mehr als Spielball der Interessen und der Intrigen bei Hofe.
Alles blieb in der Schwebe. Niemand wusste, wem der Zar sein Vertrauen schenken würde. Wie hätte sich unter diesen Umständen ein Gefühl für die Bedeutung rechtsstaatlicher Verfahren durchsetzen können?
1905 erlebte Russland seine erste Revolution. Der gerissene Premierminister Sergei Witte schaffte es, Nikolaus Zugeständnisse abzuringen. In seinem berühmten Oktobermanifest machte der Zar sein Reich tatsächlich zu einer konstitutionellen Monarchie. Damit aber hatte er in dem Land, in dem schon so viele Reformen gescheitert waren, keine Chance.
Die einen hielten das Oktobermanifest für ein leeres Versprechen, die anderen für einen Verrat an der Autokratie. Seine Versprechungen glätteten die Wogen nicht, sondern verwandelten den Proteststurm in einen Orkan. Es gab in den Jahren der ersten Revolution wahrscheinlich keinen Ort in Russland, der nicht vom Terror heimgesucht wurde.
Wittes Politik der Verständigung war stecken geblieben. Nur mit rücksichtslos harter Hand brachte Innenminister Iwan Durnovo die Lage unter Kontrolle.
Ohne die Entschlossenheit, ja Skrupellosigkeit Durnovos aber, wäre der zarische Staat wahrscheinlich schon im Dezember 1905 zusammengebrochen.
Er hielt sich noch knapp 12 Jahre. Baborowski weiß noch von hoffnungsvollen Ansätzen zu berichten. Die Gewalt nach der Revolution habe die Liberalen zur Einsicht gebracht, dass sie, statt im Parlament geräuschvoll Fundamentalopposition zu betreiben, mit dem Zaren und seiner Regierung verhandeln mussten. Dann konnten sie Zugeständnisse erreichen. Auf der Regierungsseite kam ihnen der neue Ministerpräsident Pjotr Stolypin entgegen. Aber Stolypin wurde ermordet, 1911 in Kiew. Mit diesem Attentat schließt das Buch. Man legt es ungern aus der Hand. Reizvoll zu lesen wäre eine Fortsetzung. Zu Russlands Weg in den Ersten Weltkrieg, zur Februarrevolution 1917, schließlich zu der Katastrophe für die Menschen in Russland, die übrigens von kaiserlich-deutscher Seite eingefädelt wurde. Lenins Oktoberrevolution mit dem Beginn der jahrzehntelangen sowjetischen Tyrannei. Hoffentlich schreibt er auch sein Monumentalwerk künftig noch dahingehend weiter. Für den Moment beschränkt er sich auf eine leise Mahnung.
Man wird die Revolutionen der Jahre 1905 und 1917, Lenins Terror und Stalins Gewaltherrschaft, nicht verstehen, wenn man sie nur als Ausdruck eines Ideenkonfliktes und nicht auch als Versuche begreift, eine bedrohte Ordnung vor dem Zerfall zu bewahren.
Nachdem durch immer neue Gewaltorgien im gesamten Reich ganze Generationen traumatisiert worden waren. Zwischen den Zeilen kann man bei Baborowski herauslesen, dass er in den Reformjahren nach 1907 Chancen sieht, Russland tatsächlich in eine stabile konstitutionelle Monarchie zu verwandeln. Der Erste Weltkrieg aber setzte all diesen Versuchen ein Ende. Und so war er mit seinen Folgen vielleicht für Russland noch mehr als für die übrige Welt die viel zitierte Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts mit Folgen bis heute.
Michael Kuhlmann über Jörg Baborowskis Buch »Der sterbliche Gott, Macht und Herrschaft im Zarenreich«. Erschienen ist es im CH Beck Verlag. Es hat stolze 1370 Seiten und kostet 49,90 Euro.
Change was made. There's no beginning over. You are not happy, but what is love? He gave you me for a lover. And if you go forward, I'll meet you there. If you climb up to the cold. Freezing air, look down below you, search out above, cry out to love.
Auf Spinnen sind wohl die wenigsten Menschen gut zu sprechen. Wir finden sie eklig, wir fürchten uns vor ihnen. Das sind gefährliche Monster und deshalb geben wir ihnen Namen wie Nosferatu oder Schwarze Witwe. Nicht zufällig hat die Spinne an Halloween Konjunktur und jetzt im Herbst. Wenn sie die Wärme unserer Häuser sucht, ist uns die Spinne ganz nah. Vielleicht hat der Grusel auch damit zu tun, dass sie so viel kann, was uns die Evolution abtrainiert hat. Sie ist kunstvolle Baumeisterin, perfekte Jägerin und Meisterin der Anpassung. Und bei Augen und Beinen ist sie uns gleich vierfach überlegen. Es gibt deshalb auch Menschen, die ein ganz anderes Verhältnis zur Spinne haben, die ihr mit Respekt begegnen und sie sogar als Haustier halten. Jan Mohnhaupt ist so ein Spinnenfreund. Und über diese besondere Beziehung hat er ein Buch geschrieben, von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung, gibt es gebunden und als Hörbuch. Und ich rede gleich mit Jan Mohnhaupt, dem Autor, aber hier erstmal ein Ausschnitt zum Hören.
An einem Tag im Sommer 2021 ist mein Kindheitstraum erfroren. Sie war zusehends schwächer geworden. Seit Wochen hatte sie nichts mehr gefressen. Ihr Leib war eingefallen, ihre einst gespannte Haltung stets zum Sprung bereit, war einem Lungern gewichen. Ihre Beine glichen Gebälk, das allmählich unter der eigenen Last nachgibt. Schlaff saß sie da. Nur manchmal zuckte eines ihrer Beine, bewegte sich langsam auf und ab, ein zweites tat es ihm gleich. Tattrig trat sie so auf der Stelle, bis alle Bewegung wieder in Schwäche erstarrte. Fast ein Vierteljahrhundert lebte sie schon bei mir, so lange wie kein anderes Wesen. Als ich sie bekommen habe, war ich noch keine 14 Jahre und sie erst wenige Wochen alt. Sie war ein Überbleibsel auf einer Börse, wo Menschen wie ich Tiere wie sie kaufen können. Kurz vor Toresschluss hielt mir eine Frau eine Plastikdose hin, wie wir sie von der Fleischtheke im Supermarkt oder vom Olivenstand am Wochenmarkt kennen. Anstatt Weinblättern oder Wurstsalat befand sich darin eine dünne Schicht Erde. Und darauf saß sie, eine junge Vogelspinne der Art Aphonopelma seemani. Sie war gerade mal so groß wie der Kopf einer Reiszwecke und strahlte in hellem Blau.
Ja, Jan Monhaupt, von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung. Der Anfang des Buchs, gelesen von Olaf Pessler. Jan Monhaupt, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie ist es denn mit Alpha dann zu Ende gegangen?
Ja, es hat dann noch ein paar Tage gedauert, weil ich mich wirklich gescheut habe, das zu beenden. Und bei Vogelspinnen, überhaupt bei Spinnen und Kaltblütern, nennt man sie ja auch, wie sie eine war, ist das so eine Sache mit dem angemessenen Töten, weil sie nämlich an die Außentemperatur ja angepasst sind, packt man die am besten in die Tiefkühltruhe, weil sie dann sozusagen so langsam wegschlummern. Das ist wie so eine Art Betäuben. Und dann irgendwann merken sie gar nichts mehr und dort ist sie dann erfroren.
Ein Vierteljahrhundert, das hat mich wirklich beeindruckt, hat Alpha bei Ihnen gewohnt, Sie also ein ganzes Stück begleitet in Ihrem Leben. Wie hat sich denn Ihre Einstellung zu diesen Tieren im Laufe der Jahre verändert? Am Anfang war es ja, wenn ich das richtig verstehe, eher eine Zufallsbekanntschaft.
Ja, das stimmt. Also zu Alpha war es auf jeden Fall erstmal eine Zufallsbekanntschaft. Ich wollte ja aber schon, seit ich 8 Jahre war, ungefähr eine Vogelspinne haben. Und damals hat mir meine Mutter gesagt, wenn du die mit 14 immer noch willst, dann kriegst du eine. Aber bis dahin musst du warten. Und dann habe ich eben sehr lange gewartet, also für einen 8-Jährigen dann sind 6 Jahre dann sehr lang. Und in der Zeit habe ich mich halt mit den Spinnen beschäftigt, die so im Haus und im Garten leben und viel gelesen über Vogelspinnen und hatte so also schon eine gewisse Beziehung schon zu den Tieren. Aber wenn man dann die erste eigene Vogelspinne kriegt, das ist natürlich was ganz anderes. Und am Anfang ist man wahnsinnig aufgeregt und Alpha ist ja dann auch erstmal verschwunden. Dann dachte ich, jetzt ist sie wie weg oder tot. Und dann habe ich immerhin aber auch gesehen, dass sie in dem Einwegglas, in dem sie lebte, wirklich eine sehr tiefe Röhre in den Boden gebaut hat. So wie das halt auch ihre Natur ist. Also in Mittelamerika, da wo sie herkommen, die Vertreter dieser Art, da bauen sie wirklich teilweise ja, 50, 80 Zentimeter tiefe Röhren in den Boden. Und so hat sie dann auch da gesessen. Und ja, offensichtlich ging es ihr dann doch in der Zeit so gut, dass sie auch so exorbitant deutlich älter geworden ist, als es eigentlich so für die Art immer gesagt wird. Also es gibt schon auch Vogelspinnen, die noch älter werden. Aber für diese Art geht man immer so bei Weibchen von 15 Jahren aus.
Okay, wir reden über Spinnen. Und ich will gleich mal mit 2 Legenden aufräumen. Erstens, die Nosferatu-Spinne, die seit einiger Zeit auch hierzulande vorkommt, ist für den Menschen gefährlich, ja oder nein?
Nein, ist nicht gefährlich. Also wird immer wahnsinnig überhöht und da trägt, glaube ich, ein bisschen auch der Name dazu bei und dass sie immer als Giftspinne gelabelt wird. Aber genauso könnte man eben auch die Wespe als Giftinsekt labeln und wenn man sich die Verhältnisse anguckt, also die Nosferatu-Spinne ist auch vom Gift her nicht für den Menschen gefährlich. Angeblich soll der Biss etwas schmerzhaft sein, aber das ist er theoretisch bei einer Kreuzspinne auch, aber ich bin auch noch nie von einer Kreuzspinne gebissen worden. Also da muss man sie schon sehr, sehr ärgern. Und ist auch völlig harmlos. Und wenn man sich überhaupt auch mal andere Spinnen anguckt, weltweit gibt es ja auch nicht so viele, die wirklich für den Menschen gefährlich sind. Dann sind beispielsweise bei der brasilianischen Wanderspinne eine, die wirklich sehr potentes Gift hat, auch für den Menschen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind daran höchstens, man weiß nicht genau, aber höchstens 5 Menschen gestorben. Und jedes Jahr in Deutschland sterben allein an Bienen- und Wespenstichen 25 Menschen. Also die Verhältnisse sind schon eindeutig.
Okay, zweitens, jeder Mensch verschluckt im Lauf seines Lebens um die 200 Spinnen nachts beim Schlafen. Stimmt oder stimmt
nicht? Stimmt auch nicht. Also da müsste man sie sich wirklich bewusst in den Mund stopfen, weil Spinnen, die wir so in Deutschland kennen, die meisten sind halt sehr auf Luftvibrierung und Erschütterung gepolt und unser Atem muss denen wirklich wie ein Orkan ankommen.
Also die hauen im Zweifelsfall.
Die hauen ab und die würden sich auch niemals abseilen und in den warmen, feuchten Mund
klappen. Alles klar, dann haben wir das geklärt. Trotzdem, Jan Monhaupt, die meisten von uns finden Spinnen einfach eklig. Im Haus will sie niemand, im Bett schon gar nicht, auch nicht im Keller, hinter den Gartenmöbeln. Wenn Spinnen so tolle und faszinierende Tiere sind, warum gruseln wir uns so sehr vor ihnen? Es gibt ja auch andere, sag ich mal, wenig attraktive Tiere. Warum ausgerechnet die Spinne?
Ja, erstmal ist, glaube ich, schon auch das Erscheinungsbild für manche gewöhnungsbedürftig, dass viele Leute sagen, okay, sind eher so auf zwei oder vier Beiner gepolt und sie können bei der Spinne nicht so wirklich ein Gesicht erkennen. Und wenn man sich mit ihnen nicht beschäftigt, weiß man auch nicht so richtig, wo vorne und hinten ist. Und andererseits ist es aber auch sehr viel kulturelle Prägung. Also gerade in unseren Breiten ist ja die Spinnenangst doch stark verbreitet. Das ist eigentlich verrückt, weil es hier de facto keine gefährlichen Spinnen gibt. Und das hängt schon sehr stark mit der Prägung durch das Christentum zusammen. Denn wenn man sich mal die Geschichten aus der christlichen Geschichte und Mythologie anschaut, dann findet man dabei eigentlich so mit die ja, bösartigsten Spinnengeschichten weltweit.
Der Spinnenkosmos ist riesig. Webspinnen, Springspinnen, Vogelspinnenartige. Es gibt zig Arten, Unterarten. Die wenigsten sind giftig, die allerwenigsten gefährlich für den Menschen. Jetzt haben Sie für Ihr Buch eine Menge Begegnungen gehabt mit Spinnen. Wenn Sie mal eine herauspicken sollte, erzählen Sie uns mal von einem besonders faszinierenden Exemplar vielleicht.
Ja, vielleicht am besten eine, die man auch vor Ort hier treffen kann, in Deutschland eigentlich überall. Das ist die sogenannte List- oder Brautgeschenkspinne. Und die hat ihren Namen daher, weil die Männchen vor der Paarung ein Beutetier fangen, also eine Heuschrecke oder Fliege, und die in Seide einwickeln und dann dem Weibchen überbringen. Und das Weibchen nimmt diese Beute in der Regel dann an und frisst sie, und in der Zeit kann sich das Männchen dann mit ihr paaren.
Und die listig.
Listig, ganz genau. Listig. Und listig bezieht sich dann auch noch auf den Akt danach, weil die Männchen natürlich auch auf Effizienz aus sind und es dann auch bei weiteren Weibchen versuchen wollen. Und anstatt dann neues Futter zu fangen, versuchen sie dann dem ersten Weibchen wieder das Futter zu entreißen und dann das Geschenk wieder mitzunehmen und der nächsten anzubieten. Ich weiß nicht, ob es Forschung dazu gibt, wie oft das gelingt. Also ob irgendwann einer sagt, also das ist so schäbig, dafür fräse ich lieber dich.
Okay, das ist nett. Aber Herr Monow, speziell zu Biologie der Spinne gehören dann doch auch ein paar für unsere, vor allem männliche Ohren, unangenehme Dinge. Zum Beispiel, dass die Spinnenweibchen ihre männlichen Partner nach dem Sex gern auch mal auffressen. Dass sie überhaupt kannibalisch unterwegs sind. Auch der eigene Nachwuchs ist da oft nicht sicher. Stimmt das?
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld, weil wir haben 52.000 bekannte Spinnenarten. Und da gibt es schon sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Also das mit dem Männermorden ist auch vor allen Dingen eine Beobachtung aus Gefangenschaft oder Menschenobhut, weil man vor allen Dingen natürlich dann in Terrarien die Tiere beobachtet hat bei der Paarung, und dort konnten die Männchen in der Regel dann nicht weit genug fliehen. Und die schwarze Witwe, die ja da auch ihren Namen diesem Phänomen verdankt, macht das auch nur in 10% der Fälle. Also da ist es deutlich seltener, als es die Legende wahrhaben will. Und es gibt, weil Sie ja sagten, der eigene Nachwuchs ist nicht sicher. Ja, das kann auch passieren. Auch der Nachwuchs, wenn er dann nicht schnell das Weite sucht, kann sich auch untereinander ausmerzen. Aber es gibt genauso auch Spinnenarten, die sich quasi selbst aufopfern. Also die quasi im Moment des Schlupfes sich langsam auflösen und dann ihrem Nachwuchs als Futter dienen. Matrifagie nennt man das. Das gibt es in der Tierwelt gar nicht so häufig. Aber bei einigen Spinnenarten gibt es das. Und dann ist sozusagen das Weibchen die Starthilfe für die neue Generation.
Wo Sie gerade die schwarze Witwe angesprochen haben, da, die führt zu einem anderen Thema, bei dem es auch heikel wird. Die Spinne wurde oder wird fast immer weiblich konnotiert. Es fängt bei, glaube ich, Ovid an und endet bei der männermordenden und blutrünstigen Spinnenfrau. Frau und Spinne, eine Liaison fatale. Aber erzählen Sie es vielleicht kurz selbst.
Ja, das ist eine sehr ungute Mischung, die auch weitgehend auf das christliche Abendland oder auf unsere westliche Zivilisation zurückgeht. Also schon in der Antike losgeht. Wir haben diesen Arachne-Mythos, wo die kleinasiatische Weberin Arachne die Göttin Athene herausfordert und behauptet, sie wäre die allergrößte Weberin und dann tatsächlich auch noch besser webt und schönere Wandteppiche webt als die Göttin. Und zur Strafe natürlich für diesen Frevel wird sie dann von dieser in eine Spinne verwandelt. Also da haben wir schon mal die Anfangsgeschichte, wo zuerst das Weben da ist und dann entsteht das Tier. Also auch eine sehr anthropozentrische Sicht auf die Welt, wohingegen wir vorhin die Mapuche hatten, wo erst das Weben und die Spinne, also erst die Spinne war, die gewebt hat und es den Menschen gebracht hat. Aber bei uns ist es andersrum und es wird dann hinterher mit dem Christentum nicht wirklich besser. Man hat immer wieder diese Gegenüberstellung Biene und Spinne, und da wird die Biene positiv besetzt, weil sie dem Menschen ja Honig und Wachs liefert und das Spinnennetz kann der Mensch nicht nutzen. Und deswegen ist die Spinne wieder dann das eigensinnige Tier, das egoistisch und nur auf sein eigenes Wohl bedacht ist. Eigentlich ist es ja der Mensch, der einfach nicht schafft, die Künste dieses Tieres zu nutzen, und dann sagt, ja, das ist aber ein eigennütziges Tier, und eigentlich ist der Mensch ja der da eigensinnig ist. Und da geht es dann immer wieder um die Frau auch, weil es auch in der christlichen Erzählung auch immer wieder ist, eine Frau, die sich eben nicht an die gesellschaftlichen Konventionen hält. Wir haben beispielsweise die Bäuerin Christine in der Novelle Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf, eine sozusagen der misogynsten Geschichten, die wir so kennen, wo sich eine Frau, eine Bäuerin mit dem Teufel einlässt, um ihr Dorf zu retten, und sie wird dann dafür hinterher auch zur Rechenschaft gezogen. Und wir haben da immer wieder diese Gleichsetzung. Eine Frau, die sich nicht an die Regeln hält, die nicht in christlicher Einehe lebt und sich schön um Haus und Hof und Kinder kümmert, die endet dann im Zweifel als Spinne. Und so haben wir schon dieses patriarchale Drohbild, wo man sozusagen sagt, den Mädchen schon, werdet bloß nicht wie die Spinne, dann werdet ihr sonst einsam enden.
Zum Schluss, Herr Monab, wir haben jetzt über unser Verhältnis zur Spinne geredet, aber was hält eigentlich dieses alte, dieses weise Tier von uns, den Menschen, damit vielleicht nochmal zum Anfang unseres Gesprächs und zu Alpha, was haben Sie denn in den 8 Augen Ihrer Vogelspinne herauslesen können? Hat sie sie gemocht?
Ich glaube, das würde zu weit gehen. Also erstmal in den Augen der Vogelspinnen kann man sehr wenig lesen, weil sie auch damit sehr wenig machen. Also sie können gerade mal hell und dunkel unterscheiden und maximal Umrisse sehen. Sie leben wirklich also komplett auf Erschütterungen geprägt. Und da hat sie wahrscheinlich meine Schrittfolge und den Ton meiner Stimme immer wieder erkannt und wusste dann, ja, das ist jetzt halt dieses Wesen, das hier auch lebt. Aber mehr war das auch nicht. Und immer, wenn ich versucht habe, sie umzusetzen, weil sie in ein größeres Terrarium musste, dann hat sie sich da sehr gegen gesträubt und ist in Abwehrhaltung gegangen, also hat sich wirklich auf die Hinterbeine im wahrsten Sinne des Wortes gestellt. Und so war es eine ja recht einseitige Beziehung, wenn man das mit einer klassischen Mensch-Tier-Beziehung, wie wir sie von Hunden oder Katzen oder Vögeln kennen. Aber das ist eben auch das Faszinierende daran, dass man diesen Einblick hat in eine wirklich quasi autarke Welt, wenn man jetzt mal absieht davon, dass sie Wasser und Futter braucht. Aber ansonsten eine sehr autarke Welt, die so für sich funktioniert und in die man auch nicht wirklich eingreifen kann, die man auch kaum manipulieren kann in dem Sinne, dass die Spinne dann irgendwie vermenschlicht oder domestiziert wird. Denn sie bleibt wirklich dann immer wild.
Von Spinnen und Menschen eine verwobene Beziehung, heißt das Buch von Jan Monhaupt. Erschienen ist es gebunden im Hansa Verlag, kostet 24 Euro und als Hörbuch gelesen von Olaf Pessler bei Audible. Jan Monhaupt, danke für diese Einblicke. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für das nette Gespräch. Danke.
Und wenn Sie der Spinne auch in Gedichten nachspüren wollen, dann empfehle ich noch die Lyrikerin Eva-Maria Leuenberger. Die Spinne heißt kurz und knapp ihr Band mit Texten und Gedichten, gerade im Droschel Verlag erschienen. Gedichte, die unter die Haut gehen. In diesem November übrigens Platz 2 auf der SWR Bestenliste. Baby, baby, don't treat me this way. Gonna make it again someday. There's just one thing I'd like you to know. I got no more to lose if you go. Oh, don't you let me down again. Yeah. Oh, you're just about to see the end. Sie hören SWR Kultur, das Lesenswertmagazin am Sonntagnachmittag. Die eine Gitarre, die einen schon fast das ganze Leben lang begleitet. Das Cello mit dem unverkennbaren Ton. Musikerinnen und Musiker, ob Profis oder leidenschaftliche Amateure, haben ja oft ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Instrument, eine langgewachsene Beziehung mit Höhen und Tiefen. Das alles kennt der Berliner Autor und Hobbybratscher Florian Werner aus eigenem Erleben und wollte damit nicht alleine bleiben. Er hat deshalb Stimmen aus der Musikwelt gesammelt, die er jetzt in einem Buch vorstellt, Titel »Meine bessere Hälfte. Musikerinnen erzählen über ihre Instrumente«. Und falls Ihnen der Name Florian Werner bekannt vorkommt, der hat auch schon andere Bücher über andere Leidenschaften geschrieben, zum Beispiel für Schnecken, Kühe, die Zunge oder Autobahnraststätten. Jetzt also die Musik. Bernd Lechler hat den Herausgeber Florian Werner in Berlin getroffen.
Ann-Sophie Mutter spielt ihre Stradivari von 1710, die außer ihr selbst und hin und wieder dem Geigenbauer niemand auch nur anfassen darf. Sie beschreibt in ihrem Text auch, wie sie, selbst als Virtuosin, jede Violine erst erkunden muss.
In welchem Winkel setze ich den Bogen auf? Mit wie viel Druck spiele ich und mit wie vielen Haaren? Auf welcher Höhe setze ich den Bogen an und wie wird das Instrument darauf reagieren? Die Geige macht also nicht, was ich will. Ich muss tun, was die Geige will.
Oh ja, Instrumente stellen Ansprüche. Das ähnlich antike Cello von Stephen Isserlis sitzt im Flieger stets neben ihm, und zwar am Fenster. Tourende Pianisten dagegen, wie Michael Wolny, die müssen mit eher lockeren Bindungen leben.
Auf jeder Bühne ein neues Instrument, jeden Abend eine neue, bessere Hälfte. Denn ich reise nicht mit meinem Instrument, Ich treffe es an.
Es ist eine bunte Runde, die Florian Werner hier zusammengestellt hat.
Das Ganze fing eigentlich schon an als so eine Art Fanboy-Projekt. Das sind natürlich sehr, sehr viele Musikerinnen und Musiker dabei, die ich einfach schon seit Jahrzehnten wahnsinnig toll finde. Tabia Zimmermann, die Bassistin, oder Budgie, der Schlagzeuger von Susie and the Banshees, oder eben Jochen Distelmeier von Blumfeld. Und dann habe ich natürlich geschaut, dass man da so eine große Bandbreite von Instrumenten, von Persönlichkeiten und natürlich auch von musikalischen Genres hat.
Die angesprochene Bratschistin Tabea Zimmermann etwa erzählt, wie sie ihre künftige Profession schon als Kleinkind mit zwei Kochlöffeln simuliert hat und wie sie viel später mit einem Instrumentenbauer ihre perfekte Viola entwirft. Auch Florian Werner spielt Bratsche. Das war natürlich der Anstoß zum Buch.
Es ist schon so eine Hassliebe, so eine Beziehung mit Höhen und Tiefen zu dieser Bratsche, die eben seitdem ich 10 oder 12 bin, immer in meinem Leben ist, die ich überall dabei hatte, in USA, in Russland, in Ungarn, weiß nicht wo. Also die hat mich sehr viel begleitet. Und trotzdem immer wieder, wenn eben was nicht gelingt auf dem Instrument, und das ist sehr häufig leider bei mir der Fall, dann hat man natürlich so Aggressionen, die man auf dieses Instrument projiziert. Also fast als wäre das so eine Partnerin oder ein Partner, wo man denkt so, Mensch, was ist mit dir los eigentlich? Warum antwortest du mir nicht so, wie ich es mir doch wünsche?
Die Texte nun, meist von den Musizierenden geschrieben, teils im Interview gewonnen, sind auch formal vielfältig. Andreas Martin Hofmeier zum Beispiel erzählt in lustigen Anekdoten, wie seine Tuba Fanny zu ihrem Namen kam und was grobe Zöllner ihr angetan haben. Cellist Steven Isserlis oder der Sitar-Fan Peter Licht dagegen haben eher kulturhistorische Abhandlungen verfasst. Jochen Distelmeier von der Hamburger Band Blumfeld.
So lebe ich, einer von.
Er stilisiert seine Gitarre nicht ganz uneitel zur Waffe des Widerstandskämpfers und zum Werkzeug des Sinnsuchers, während Inga Humpe vom Elektropop-Duo Zweiraumwohnung eher schwärmerisch über die Ausdrucks- und auch Täuschungsmöglichkeiten der Stimme und deren gesellschaftspolitisches Potenzial sinniert.
Singen Sie in einem Chor. Chorsingen bedeutet, dass man lernt, sich selbst und gleichzeitig anderen zuzuhören. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für ein Zusammenleben mit anderen Menschen.
Wir lernen außerdem, welch komplexes Instrument das Tonstudio ist und welch beeindruckendes ein Pferdeskelett. Und dass manchmal auch Tinnitus oder orthopädische Beschwerden dazugehören. Der Saxophonist Benjamin Koppel hat beides und noch eine Metallallergie. Er spielt trotzdem unter Schmerzen und mit bisweilen blutigen Fingern. Und so handeln am Ende diese ganz unterschiedlichen Texte doch alle gleichermaßen von der Faszination des Musikmachens, vom Glück, ein Instrument zu spielen. Es ist eine inspirierende Lektüre. Florian Werner.
Wenn man weiß, wie die Beziehung zwischen Musiker, Musikerin und Instrument besteht, dann hört man die Musik auch anders und weiß sie auch anders zu schätzen und bekommt hoffentlich auch Lust, selber zu musizieren. Also mir geht es zumindest so, dass ich mich gerade jeden Morgen mit ganz neuem Schwung an das Klavier setze und dort dilettiere.
Bernd Lechler über das Buch von Florian Werner, Meine bessere Hälfte, Musikerinnen erzählen über ihre Instrumente. Es ist bei Ullstein Paperback erschienen.
Races are run, some people win, some people always have to lose. Oh, yeah.
Und das war das lesenswerte Magazin hier bei SWR Kultur. Alle Titel und Themen dieser Sendung finden Sie wie immer auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Sie können die Sendung natürlich auch jederzeit nachhören, zum Beispiel mit der SWR Kultur App. Und noch besser, abonnieren Sie unseren Podcast, wir freuen uns. Die Musik kam heute von Andrew Bird und Madison Cunningham. Buckingham Nix heißt ihr Album. Ich bin Gregor Papsch, sage danke fürs Zuhören und viel Vergnügen beim Lesen. Tschüss.
Races are run, some people win, some people always have to lose. Oh, yeah. Races are run, some people win, some people always have to lose. Oh,
our run.